Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Botthoff.
Hallo Carsten.
Hallo Matthias, ich bin zurück aus Abu Dhabi. Nee, Spaß. Schön wär's gewesen, ne? Ja, okay, ich bin zurück. Ich denke, wir hatten ein ganz spannendes Fight-Wochenende. Der ein oder andere wird's mitbekommen haben. Khabib Nurmagomedov hat gekämpft gegen Dustin Poirier. Ja, ich freue mich wirklich auf diese Episode. Ich habe Bock, Matthias, mit welchem Kampf wollen wir eigentlich anfangen?
Ja, ich würde sagen, wir steigen gleich volle Pulle ein, weil ich bin auch schon aufgeregt, könnte man sagen, mit dir darüber zu reden, weil es war ja wirklich ein mega Main-Event in Abu Dhabi und was den Event ja noch spannender und aufregender gemacht hat, du durftest ihn kommentieren zusammen mit Sebastian Hackel. Hat mir eine Riesenfreude gemacht, euch zuzuhören. Und ich bin halt jetzt auch einfach gespannt, ob du ja genauso gefesselt warst von dem Fight wie ich, weil ich bin komplett abgegangen hier auf dem Sofa. Ich habe mit zwei, drei Kumpels und zwei, drei Mädels geguckt und ja, wir waren alle geflasht, als es dann die zweite Runde ging. Aber fangen wir von vorne an. Ich würde sagen, Main Event sollten wir als erstes besprechen.
Okay, lass uns über das Main Event reden. Und ja, ich war ohne Scheiß, es war wirklich mega spannend, auch vom Kommentatorenpult aus. Das Problem ist, ich konnte nicht ganz den emotionenfreien Lauf lassen, weil dann wären Worte gefallen, die hätte man live nicht übertragen sollen. aber es war, ich bin ein, zweimal bin ich fast vom Stuhl aufgesprungen, als Dustin Poirier da diese Guillotine drin hatte, wo es wirklich sehr eng aussah, wo man wirklich dachte, Moment mal, ist Khabib gerade out? Und dann natürlich, als Poirier Khabib anklingeln konnte und natürlich, als Khabib diesen Choke so fest hatte, wo man wusste, okay, Dustin Poirier wird jetzt tappen. Das waren alles Momente, die waren Wahnsinn. Ich persönlich denke, Dustin Poirier hat sich besser geschlagen als Conor McGregor gegen Khabib. Da gab es ja auch viel Diskussionen, da gab es ja, oh ja, jetzt überleg mal, wie gut McGregor ist, wenn Poirier da so schlecht abschneidet. Aber ganz ehrlich, ich fand Poirier besser als McGregor. Was denkst du?
Puh, ganz schwer zu sagen. Also ich glaube, McGregor hat ja eine Runde mehr geschafft, oder?
Ja.
Hat bis in die vierte Runde geschafft.
Was ich aber dazu sagen muss, McGregors Takedown-Defense, wie er sich bewegt hat, als Khabib ihn am Bein gepackt hat, war exzellent. Also diese erste Runde von McGregor versus Khabib, wo McGregor wirklich balanciert, wo er versucht, diesen Takedown abzuwehren, da war McGregor top. Aber am Stand hat Poirier mehr gerissen als McGregor, denke ich.
Er hat zumindest, so weiß ich nicht, ob wir die Meinung teilen, aber für mich hat es den Eindruck, in der zweiten Runde hat Dustin Khabib angeklingelt.
Den Eindruck hatte ich auch.
Khabib sah wirklich ein bisschen wackelig aus. Man hat den Eindruck bekommen, jetzt kämpft er so ein bisschen ums Überleben. Hat genau. Sich dann natürlich relativ schnell gefangen, aber ich bin hier auf dem Sofa hochgeschossen und hab geschrien und hab Dustin angefeuert. Und ich hatte das Gefühl, da wäre die Chance gewesen, den Kampf zu gewinnen. Und das wäre dann so gewesen, wie ich es vorausgesagt hatte. Ich war einer der wenigen, es haben ja fast alle Kampfsportexperten gesagt, Khabib gewinnt. Ich bin einfach das Risiko eingegangen und habe gesagt, Dustin gewinnt durch K.O. Und in der zweiten Runde bin ich der Meinung, da war die Tür kurz offen.
Glaube ich persönlich auch. Und was mich bei dem Thema aufregt, ne? Der Zone hat danach ja die Clips gepostet und dann kommentieren da Leute, ja. Oh, was sagen da die Kommentatoren? Der war doch nicht angeklingelt, das sieht man doch. Das sind Leute, die schauen sich 10-mal diesen kleinen Clip an, spulen 50-mal zurück, lassen es in Zeitlupe laufen, um dann zu sagen, oh, Dustin Poirier hat ja gar nicht so gut getroffen. Das habe ich total aufgeregt, als ich es gelesen habe, weil die Leute müssen sich mal vorstellen, wenn man da sitzt, da hat man ja nicht viel Zeit zum Nachdenken, ne? Ich kann ja nicht eine halbe Minute später sagen, ja, ich glaube, da vorhin, da hat der Dustin Poirier ziemlich gut getroffen, sondern muss man live reagieren. Und es sah so aus, als wäre Khabib da wackelig geworden. Ich dachte persönlich auch, wenn der Kampf beendet werden soll, dann zu diesem Zeitpunkt am wahrscheinlichsten, weil Khabib war wirklich auf wackeligem Bein, im Rückwärtsgang, ausgewichen, sehr vorsichtig auch. Also Poirier war da, glaube ich, ich will nicht sagen, kurz davor zu finishen, aber ich glaube, dass die Möglichkeit da war.
Ich denke das auch. Und ich gehe ja jetzt von meinen Live-Emotionen aus. Ich habe den Kampf natürlich auch live geschaut, klar. Und wie du bin ich der Meinung, als ich den Kampf live gesehen habe, ich war der Meinung, jetzt ist die Chance da. Deswegen habe ich auch geschrien, habe gejubelt hier und ja, ich habe mir halt gewünscht, dass Dustin Poirier gewinnt. Jetzt nicht, weil ich so ein Khabib-Hasser bin, um Gottes Willen. Ich muss sogar sagen, dass Khabib bei mir unheimlich an Sympathiepunkten gewonnen hat. Nach dem McGregor-Kampf hat er so ein bisschen verkackt bei mir, mit diesem über den Zaun springen und auf die anderen drauf. Aber diesmal mega faire Gesten, toll gesprochen, auch die Arbeit von Dustin Poirier, diese Öffentlichkeitsarbeit und alles unterstützt. Und wirklich, er hat sich absolut positiv hervorgetan in diesem Kampf. Und über seine Leistung müssen wir gar nicht diskutieren. Die war natürlich, ja, Weltklasse.
Khabib einfach wirklich so gut wie immer. Und ich habe mich da, als der Kampf zu Ende war, weit aus dem Fenster gelehnt, als ich gesagt habe, er ist jetzt einer der Lightweight Goats, wenn nicht sogar von der gesamten UFC einer der Greatest of All Time. Weil klar, man hat immer gesagt, okay, da war nie, er hatte nie einen guten Gegner und tralala. Jetzt hat er Conor McGregor besiegt, jetzt hat er Dustin Poirier besiegt, jetzt steht Tony Ferguson an. Tony Ferguson hat, vorhin lief erst die Helwani Show, da hat Tony Ferguson gesagt, er sieht Lücken in Khabibs Game und er will im Dezember gegen ihn kämpfen. Ich glaube, dass Dezember auch durchaus realistisch sein könnte. Khabib hat sich da, glaube ich, jetzt nicht die größten Verletzungen zugezogen bei diesem Kampf.
Ich glaube nicht, dass Khabib Bock hat, im Dezember schon zu kämpfen.
Meinst du?
Denke ich mir. Ich meine, wäre ein Traum, wenn es im Dezember zu dem Kampf kommt gegen Tony Ferguson. Aber ja, so wie er im Interview gesprochen hatte ich eher den Eindruck, lass mal gut sein, Leute, ich kämpfe jetzt nächstes Jahr.
Ja, das kann auch gut sein, ne? So, ey, ich nehme jetzt eine kleine Auszeit. Ne?
Den Eindruck hatte ich, den persönlichen Eindruck. Aber hey, ich freue mich, wenn ich Unrecht habe und er dieses Jahr noch kämpft.
Ich bin mal gespannt. Ich frage mich, könnte Tony Ferguson Khabib stoppen? Weil klar, das ist im Endeffekt so der einzige Kampf für Khabib, über den man jetzt auch sprechen braucht. Ich fände ein McGregor vs. Khabib 2 zu jetzigem Zeitpunkt uninteressant. Ich würde es gerne sehen, insofern Khabib gegen Tony Ferguson gewinnt und dann einen Rückkampf aufbauen, vorausgesetzt McGregor gewinnt in der Zwischenzeit noch gegen jemand anders. Jetzt finde ich es uninteressant, jetzt würde ich eigentlich nur gern über Ferguson vs. Khabib reden, alles andere wäre einfach eine Frechheit in Richtung Ferguson. Hm.
Die Frage ist, vielleicht auch nochmal ganz kurz, warum ich so für den Dustin gejubelt habe. Weil ich hätte es mir einfach gewünscht, dass er gewinnt, weil dann hätten wir eine Kombination, eine Abwechslung in dieser Gewichtsklasse gehabt, wie es die sonst, glaube ich, in keiner anderen Gewichtsklasse gibt. Dann hätten sich so viele interessante Kämpfe ergeben und Conor McGregor wäre wieder mit im Spiel gewesen. Deswegen hätte ich mir halt gewünscht, Khabib verliert, aber dazu ist es nicht gekommen. Wobei, vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden, in der dritten Runde, das war ja schon eine Hammerrunde, was da im Bodenkampf passiert ist, oder?
War das der Moment, in dem Khabib auf den Takedown gegangen ist und Dustin Poirier dann diese Guillotine versucht hat?
Richtig, ich meine, das wäre alles in der dritten Runde gewesen.
Ich glaube auch, ja. Ich meine, ja.
Und spielt jetzt letztendlich auch keine Rolle. Jedenfalls im Kampf ist es so gewesen, dass dann nach der Action im Stand-Up hat man halt dann wieder gesehen, Khabib hat Dustin wieder zu Boden gebracht. Da hat auch Khabib wieder gezeigt, wie stark er am Boden ist. Der Dustin hat es teilweise nicht schlecht gemacht, hat versucht, da zu kontern, aber er hat Khabib am Boden nicht unter Kontrolle bringen können. Das war wieder eine Meisterleistung im Ringen, die Khabib da gezeigt hat. Und ja, dann hatte Dustin wirklich die Chance mit einer Guillotine, mit einem Würgegriff. Wobei, ich bin ganz ehrlich, ich war mir zu 100% sicher, dass er Khabib mit diesem Griff nicht besiegen kann. Der ist so ein Fuchs und sein Leben lang von Kind auf ist der schon in Jokes und Schwitzkasten und weiß der Teufel was gewesen. Ich war mir irgendwie sicher, der kommt da raus.
Wo du gerade erwähnt hast, Khabib seine Power, habe ich mit dir mal über meinen guten Freund erzählt, der MMA-Judge ist und bei der GEMAF aktiv ist, also der deutschen MMA, im deutschen MMA-Verband.
Du hast von ihm erzählt, aber ich wüsste jetzt nicht, in welchem Zusammenhang zu Khabib.
Ich habe auch mal ein Video gemacht, wo es um irgendein Fehlurteil ging mit ihm. Auf jeden Fall war er Judge in Abu Dhabi und stand dann auch Cage-side. Und er hat mir danach erzählt, es ist Wahnsinn, wie Khabib live quasi nochmal eine viel, viel größere physische Stärke ausstrahlt. Also er hat gesagt, wenn man sieht, wie dominant Khabib wirklich ist vor seinen Augen, dann ist das Wahnsinn. Und das glaube ich auch. Denn Matthias, du warst ja auch schon live bei Kämpfen. Die Kämpfer sehen in echt, sage ich mal, nochmal viel, viel beeindruckender aus. Und so ein Knockout zum Beispiel sieht in echt auch nochmal um einiges spektakulärer aus. Aber ich finde es krass, weil Khabib hat wirklich diese physische Stärke, glaube ich, dass er einfach sehr viel Kraft hat, weil sein Gegner immer auf den Boden zu werfen, dafür zu sorgen, dass er nicht hochkommt, ihn an den Cage pressen, sowas zerrt natürlich an der Ausdauer, aber für sowas braucht man auch sehr viel körperliche Kraft und die hat Khabib, glaube ich, mehr als jeder andere in der im Lightweight.
Absolut. Also seine Muskulatur scheint auch zu 100% darauf trainiert zu sein. Der kann also wirklich wie eine Würgeschlange dich 5 Minuten am Boden festhalten. Der raubt dir die Luft, der raubt dir die Muskelkraft und er schafft es halt immer wieder, seine Kampfstrategie oder so schön, wie man sagt, seinen Gameplan da jedes Mal wieder durchzusetzen. Das macht er schon mit Perfektion. Also er weicht da auch nicht von ab und ich musste es einfach nochmal in den Raum schmeißen, als ich den Kampf mit Dustin gesehen habe. Ich hatte so ein Déjà-vu. Es hat mich auch unheimlich viel an Conor McGregor erinnert.
Vor allem dieser Neckcrank. Bei dem Neckcrank, der sah 1:1 aus, als würde da McGregor im Choke, sage ich mal, stehen, beziehungsweise sitzen.
Ja, ich hatte da war auch der Moment, wo ich dieses eindeutige Déjà-vu hatte.
Ja,
Also
genau.
die Kameraeinstellung, alles war auch genauso.
Exakt. Genau.
Und da dachte ich mir, guck mal, genau der gleiche Plan, ja, auch wieder zu Boden bringen, den Gegner müde machen. Und aber in einer Sache, glaube ich, stimmt uns jeder zu. Dustin Poirier war trainiert bis in die letzte Haarspitze. Der war mega motiviert. Ja. Man hat auch die Emotionen nach dem Kampf gesehen, wie der dafür gelebt hat, wie der dafür
Ja.
gekämpft hat, also wirklich ein super Fighter, der hat es wirklich gewollt von ganzem Herzen. Das heißt, der hat auch dann alles gegeben und trotzdem konnte er der Kraft von Khabib einfach nicht widerstehen, wie es standhalten ist. Also unglaublich, was der Mann am Boden mit seinen Gegnern macht.
Einfach Wahnsinn. And still 28:0. Ich würde sagen, lass uns mal über das Co-Main reden.
Ja, aber eine Sache fehlt
Oh.
mir jetzt noch. Da müssen wir noch mal ganz kurz zurück.
Ja,
Du
ja,
hast ja
ja.
schon von Tony Ferguson gesprochen.
Ja.
Das wird ja der nächste Kampf sein, der
Ja.
uns ja hoffentlich bald, wenn wir Riesenglück haben, schon im Dezember erwarten wird. Was glaubst du, wird Tony Ferguson eine Chance haben?
Also, zum einen glaube ich, Riesenglück bedeutet für uns, wenn wir den Kampf überhaupt sehen werden, ne? Viermal ist er ja bereits gescheitert.
Auch wieder
Ich
wahr.
denke, dass Tony Fergusons größter Vorteil ist, dass er auch auf dem Rücken viel Schaden anrichten kann. Also auch wenn Ferguson am Boden ist, kann er sehr viel Schaden anrichten. Ja, Tony Ferguson hat aber nicht das beste Kinn, ne? Also war immer mal wieder angenockt, auch von Pettis zum Beispiel. Aber schaut euch mal die zweite Runde von Ferguson versus Cerrone an. Diesen Flow, sage ich mal, den Ferguson da in den Kampf mitbringt und diese unorthodoxe Art zu kämpfen, die ist für jeden Kämpfer verwirrend und auch für einen Khabib bringt ihn das vielleicht aus der Bahn und verwirrt ihn und dann auch auf dem Boden kann Ferguson sich auf einmal gut verteidigen. Wer weiß, was Ferguson da rauszaubert. Ne? Das wird spannend.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Hast es schon richtig wiedergegeben. Die einzige Komponente, wo ich mir halt nicht sicher bin, wie viel Kraft hat Tony Ferguson? Er ist ja eher ein sehr schlanker Kämpfer, ein sehr drahtiger Kämpfer. Und ich kann halt nicht einschätzen. Ich weiß, dass er im Stand 5 Runden gehen kann. Aber am Boden, wie viel Kraft hat er am Boden, um auch wirklich mit seinen Techniken gegen Khabib ankommen zu können? Er ist ein super Bodenkämpfer, ja. Er hat auch Top-Trainer, was das betrifft, alles. Er ist da im sehr guten Team. Aber wird die Kraft ausreichen, da dem Khabib wirklich am Boden standhalten zu können? Ich weiß es nicht. Also nach der Leistung, die ich jetzt am Wochenende gesehen habe, bin ich der Meinung, dass nur ein sehr starker Ringer gegen Khabib bestehen könnte.
Aber wen haben wir denn da? Wir
Leider
hätten,
keinen in Top 10.
genau, wir hätten, theoretisch hätten wir Justin Gaethje, der bei jedem Kampf vergisst, dass er eigentlich ein guter Ringer ist. Wir hätten einen Kevin Lee, der, naja, ne, eigentlich ein guter Ringer ist, aber irgendwie doch nicht so ein ganz guter Kämpfer. Es wird schwierig. Es ist schwierig. Khabib hätte im Welterweight so einige, aber wirklich so einige große Herausforderungen. Über das Welterweight müssen wir gleich übrigens auch noch sprechen.
Okay.
Aber ja, Tony Ferguson.
Aber jetzt mal noch mal ganz
Ja.
kurz ein letzter Satz. Ich habe vorhin im Training schon mit ein paar Jungs drüber gesprochen und da ist mir der Gedanke gekommen, weißt du jetzt, aber nicht lachen, weißt du, wer tatsächlich mal eine Chance hätte gegen Khabib?
Wer?
Kommst du nie drauf. Also jetzt auch von der Gewichtsklasse her natürlich, aber so ein Typ wie Ben Askren.
Ah ja, natürlich. Natürlich.
Das wäre so einer, wo ich sagen könnte, der könnte am Boden gegen Khabib überleben.
Ah ja, klar, Ben Askren, Kamaru Usman, Colby Covington.
Genau, das sind die Leute aber in der falschen Gewichtsklasse.
Ja, das ist das Problem leider. Ja.
Und deswegen geht der Khabib auch nicht höher. Hat er ganz deutlich im Interview gesagt, nee, mir reicht der eine Gürtel, andere Gewichtsklasse
Ja,
interessiert mich nicht.
klar. Er weiß ja auch, was im Welterweight da auf ihn wartet.
Da sind nämlich die starken Ringer, die körperlich und von der Technik her am Boden, vom Ringen her mit ihm mithalten können.
Ja, klar. Er ist ja nicht dumm. Er weiß schon ganz genau, was er macht.
Aber im
Ne?
Leichtgewicht sehe ich da keinen. Nicht in den Top Ten.
Ja.
Ich habe
Absolut.
sie mir extra nochmal alle angeguckt vor unserem Podcast heute. Da ist keiner dabei. Und vergessen wir nicht, der letzte, der 5 Runden mit dem Khabib gegangen ist, war El Ai Quinta. Und der hat eine Woche
Ja.
Vorbereitung gehabt.
Ja gut, ne, der Kampf ging auch nur 5 Runden, weil es Khabib wollte, ne? Sind wir mal ehrlich.
Ja,
Sind wir mal ehrlich.
vielleicht. Aber der hat sich ja da eigentlich ganz gut geschlagen, der Erl.
Ja, der Raging Al.
Ja, genau.
Aber lass uns jetzt mal über das Co-Main sprechen. 30 zu 27 für Edson Barbosa und 30 zu 27 für Paul Felder. What the fuck?
Ja, aber nur weil es jetzt 30-27 stand, kann es ja trotzdem sein, dass die Kämpfe, dass jede Runde sehr, sehr eng war. Und dann musst du dich ja für einen entscheiden. Und es war ja jede Runde relativ eng.
Ja, aber dass sowohl Edson Barbosa für Judge 1 alle 3 Runden gewonnen hat und für Judge 2 hat Paul Felder alle 3 gewonnen, das ist schon außerordentlich, sage ich mal.
Es ist außerordentlich, aber kann ja trotzdem sein, dass der Kampfrichter, also du bist jetzt der für Barbosa gewertet hat,
Ja.
30, und ich bin jetzt der für Paul Felder gewertet hat. Jetzt habe ich trotzdem jede Runde vor Augen und denke mir, scheiße, war das knapp, scheiße, wem gebe ich jetzt das Ding? Bei wem habe ich mehr Punkte gezählt? Ja, okay, komm her. Es fällt mir schwer, aber ganz knapp habe ich Paul Felder vorne gesehen. Ja, also das.
Touché.
Und
Stimmt
du
auch
siehst
wieder.
halt so, ah, verdammt, wen habe ich vorne gesehen? Verdammt, wen habe ich vorne gesehen? Beides ganz eng. Ach komm her, ich geb's ein Barbosa.
Aber fandst du die Runden echt so knapp?
Lass mich überlegen. Also erste und zweite Runde habe ich eigentlich für Barbosa gesehen.
Ja, genau.
Und
Ich habe
dritte Runde
auch
für Paul Felder.
in der dritten Runde wollte Felder diesen Finish unbedingt. Nee, Moment mal, andersrum. Ich bin mit 1-1, glaube ich, in den dritten Kampf gegangen, habe ich im Kommentar gesagt. Ich glaube, für mich stand es 1-1. Erste Runde Barbosa, zweiter Felder. Oh. Und dritte war alles offen. Das kann sein.
Ja, aber es zeigt ja wieder, was es für ein enger Kampf war.
Ich erinnere mich noch, dass ich da saß und ein bisschen arg verwundert war, dass Felder gewonnen hat. Aber ja.
War ja, aber die dritte Runde ging noch an Paul Felder, oder? Irre ich mich da?
Ich weiß es gar nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Also ich habe den Kampf gesehen, das kann ich bezeugen. Aber ich habe mir auch nicht jede Runde gemerkt, weißt du. Ich weiß nur grob, wie der Kampf aussah. Waren auch zu viele.
Man müsste es eigentlich bei so einem knappen Kampf, ja, müsste man sich das jetzt nochmal anschauen. Aber das spiegelt ja nicht die Realität wider, weil die Kampfrichter können sich den Kampf auch nicht nochmal anschauen.
Eben, es zählt immer quasi der erste Eindruck.
Und wir müssen dran denken, wir sitzen hier vor der Glotze. Das heißt, wir haben nochmal ein ganz anderes Bild als der Kampfrichter, der am Käfig sitzt. Das weißt du selber, das weiß ich.
Genau.
Wir waren schon live bei den Kämpfen dabei. Also auch da können Treffer oder Punkte nochmal ganz anders aussehen.
Ja, exakt. Absolut. Was ich übrigens, wo wir es vom Judging haben, krass fand, ein Split-Draw hatten wir auch auf der Fightcard, ne? Das war auch ganz kurios.
Ja, aber hatten wir nicht... Ach so, ja genau, stimmt.
Also Zubaira Tuhugov gegen Murphy hieß er, glaube ich, den Kickboxer.
Ja, war ein geiler Kampf.
Split-Draw, auch ganz interessant.
Ja, waren auch ein Kampfrichter... hat den Amerikaner, ein Kampfrichter hat den Russen und ein Kampfrichter hat, glaube ich, unentschieden gewertet, oder?
Ich meine, so war's. Das war auch ein Kampf, den der Clemens von der GMAF gewertet hat. Das weiß ich noch, da habe ich seinen Namen im Fernseher gehört. hat mich gefreut.
Cool.
Aber ja, Mensch, UFC 242, gibt es noch irgendein Thema von dem Event? Also
ja, wir müssen du bist ja Fanboy von Curtis Blades.
Ich wollte es gerade sagen, ne? Also Curtis Blades, ey, was der da rausgehauen hat, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja, super dominant, eindeutig gewonnen.
Also sein Gegner. Leistung. Sein Gegner kam mir vor wie so eine wie nennt man das, wenn zum Beispiel eine Puppe, ne?
Dummy.
So groß ist wie ein Mensch.
Ja, ein Dummy.
Ja, genau. Er kam ja vor wie ein Dummy. Hat ja nichts gemacht. Ne?
Ja, komisch. Ist ja eigentlich ein erfahrener Kämpfer. Der hat auch schon einiges auf dem Buckel.
Ja.
Aber dass der da so gehemmt war und so überrannt war, ist halt jetzt die Frage, war Curtis Blades so extrem stark oder hat sein Gegner einfach irgendein Problem gehabt? Ich weiß es nicht.
Also wenn man Curtis Blades seine Kämpfe schaut, dann glaube ich, Curtis Blades war einfach extrem stark.
Bin gespannt, wie es jetzt für den weitergeht.
Er ist da in Zwickmühle. Das Problem ist, gegen Francis Ngannou hat er schon zweimal verloren. Seine einzigen zwei Niederlagen sind Knockout-Niederlagen gegen Ngannou.
Ja.
Junior Dos Santos hat jetzt einen Kampf gegen Volkov.
In Russland kämpfen die, glaube ich.
In Moskau, genau.
Genau, ja.
Derrick Lewis, naja, hat halt jetzt zuletzt verloren. Wäre uninteressant, glaube ich, für Curtis Blades. Wer bleibt da noch übrig? Stipe eigentlich.
Meinst du, man gibt ihm einen Titelkampf?
Aber Ngannou hat sich auch einen Titelkampf verdient.
Ja, deswegen, Ngannou, ich denke, es geht eher auf Ngannou gegen Stipe 2.
Und der Verlierer dann gegen Curtis Blades oder irgendwie sowas. Aber er ist halt jetzt echt in einer beschissenen Position, weißt du?
Ja, sehe ich auch so.
Ja, Curtis Blades hatten wir, wen hatten wir? Ja, Meyerbeck Taisumov. Also da war ich komplett überrascht. Weil sein Gegner ist ein BJJ-Spezialist. Ne? Carlos Diego Ferreira.
Ja, Brasil. Aber der ist ja abgegangen in Zäpfchen. Was der also, an Frequenz hingelegt hat, an Schlagserien, ich war auch geblättet. Ich hätte nie gedacht, dass der ja so viel schlägt und vor allem so eine brutale Kondition hat. Normalerweise sind die Brasilianer konditionell eigentlich nie so gut.
Also, dass ein BJJ-Spezialist im Stand gegen einen Striker so gut kämpft, alter Schwede, da war ich überrascht und persönlich auch ein bisschen enttäuscht. Ne? Ich hab's ja auch so gesagt. Ich muss als Kommentator unparteiisch sein. Aber wenn da so ein sympathischer Kämpfer wie Taisumov, der wirklich sympathische Interviews gibt und Deutsch spricht und in Wien lebt, kämpft, da, natürlich ist man als Kommentator dann für ihn. Tut mir leid, aber ist halt so, ne? Ob man die Frage ist halt nur, ob es jemand zugibt oder ob er es nicht zugibt. Ne?
Ja.
Und schade, dass er verloren hat, aber jetzt heißt es weitermachen. Ich glaube, er war auch ein bisschen überrascht, dass Ferreira, der BJJ-Spezialist, im Stand auf einmal kämpft und dann noch so gut ist.
Ja, hat mich auch überrascht. War ein spektakulärer Kampf, also viel Action. Und um nochmal darauf zurückzukommen, ob als Moderator, ja, aber ich glaube, man kann schon sagen, ja, ich hätte es dem oder dem gegönnt, aus dem und den Gründen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm und ist auch menschlich, oder?
Ja, eben, ne?
Man darf nur nicht einseitig moderieren, das darf man natürlich nicht machen. Wenn der andere besser ist, wie in dem Fall der Brasilianer, dann muss man das halt auch sagen.
Ja, und ja, das haben wir dann ja auch so gesagt.
Richtig.
Ne? Klar, das ist wichtig. Man muss unparteiisch kommentieren, man darf aber seine eigene Meinung haben. Ne?
Ja, denke ich mir auch. Und wo wir gerade beim Kommentieren dabei sind, meine Frage wäre nochmal gewesen, ihr habt in München gesessen.
Genau.
Aber wahrscheinlich nicht beim Sebastian Hackl im Wohnzimmer, sondern bei The Zone.
Ja, genau.
Und habt ihr da die gleichen Bilder wie der Zuschauer, der vom Fernseher sitzt, auch?
Ja, ja. Wir haben exakt das Fernsehbild. Ist dann natürlich blöd, wenn es eine Störung gibt, weil dann sehen wir auch nichts.
Ja.
Ne? Hatten wir dieses Event aber nicht. Letztes Event hatten wir das, aber... Also das letzte Event, das war die UFC Fight Night St. Petersburg im April. Da hatten wir das, aber im Nachhinein haben mir viele geschrieben, dass sie auch irgendwie diesen Bildfehler hatten. Und in der Zeit kommentieren wir dann auch einfach gar nichts, weil wir auch nicht wissen, was sieht der Zuschauer. Und deshalb, ne, aber ist jetzt nicht aufgetreten. Aber wir haben, im Endeffekt haben wir auch einen Fernseher. Oder besser gesagt so eine Art PC-Monitor. Halt ein bisschen anders trotzdem, mit denselben Bildern wie alle Fernsehzuschauer auch.
Wie groß ist euer Monitor? Ansonsten könnt ihr das nächste Mal bei mir im Wohnzimmer machen hier, weil ich habe einen schönen Fernseher.
Also jeder hat jeweils einen Monitor, ich würde jetzt schätzen so 24, 25 Zoll.
Das ist ja nicht viel.
Und darüber in der Mitte gibt's aber noch einen Fernseher, so einen richtigen Fernseher. Und ich schaue das, ich habe es mir irgendwie angewöhnt, immer auf den Fernseher zu schauen. Ich find's irgendwie gemütlicher als auf einem kleinen Bildschirm da, ne?
Ja.
Und ja, ist ja geil, geile Sache auf jeden Fall. The Zone auch, geile Leute dort, muss ich zugeben. Ne? Arbeiten echt junge Leute dort, super freundlich. Sebastian Hackl auch ein super Typ.
Ja, kann ich bestätigen. Habe ja auch schon Kontakt mit ihm gehabt, wirklich sehr sympathisch. Kann man nicht meckern.
Ja.
Und im Gegensatz zu dir hat er halt echt Ahnung.
Ja, eben, das ist es, ne? Er hat halt echt diese Fachexpertise und ja, ne? Ist halt so.
Ich habe keine Ahnung. Nein, hab das super gemacht. Carsten. Ich war,
danke dir.
Begeistert von dir. Ich meine, klar hätte ich es besser gemacht, logisch.
Ja, das machst du ja immer.
Aber ist außer Frage. Aber ist ja leider nicht so. Die haben sich ja für dich entschieden bei The Zone. Deswegen muss ich hier alleine vor mich hin kommentieren im Wohnzimmer. Und meine Freundin muss es ertragen, meine Schätze.
Fehlt nur noch, dass Darek hier in der Skype-Runde wäre, dann wäre es perfekt, ne?
Ja, absolut.
Also wenn der jetzt noch meckern würde, dass er das viel besser machen könnte als jetzt, als wir.
Aber ein Ding steht ja immer noch, du bist mir immer noch einen Besuch schuldig und dann werden wir ein Event hier gemeinsam angucken. Und vielleicht können wir da irgendein geiles Video draus machen. Vielleicht fällt uns ja was ein.
Apropos Event, ne?
Ja.
Du hast es ja gesehen, was ja demnächst ansteht. Das Main Event vom Madison Square Garden, UFC 244. Ja, Matthias, hast hoffentlich aufmerksam hingeschaut, was das Main Event ist, oder?
Aus raus.
Ja, das war, wurde doch verkündet hier bei Abu Dhabi wurde es verkündet.
Bei Abu Dhabi wurde es verkündet?
Beim Event wurde es verkündet, genau. Was das Main Event ist für New York.
Ach, der Dana White hat's gesagt, meinst du?
Nee, da wurde ein Trailer eingespielt.
Echt? Hab ich gar nicht gesehen, den Trailer.
Es geht um den Baddest Motherfucker Gürtel, oder wie ich sagen soll.
Da hat sogar heute Dwayne The Rock Johnson was zu gepostet.
Ja. Das, also Jorge Masvidal gegen Nate Diaz, ist das Main Event für UFC 244 im November.
Ich hätte nie gedacht, dass Nate Diaz so schnell wieder kämpft.
Ich hätte nicht gedacht, dass der Kampf so schnell überhaupt stattfindet. Also, er hat ja quasi vor einem Monat oder vor 3 Wochen hat er einfach im Cage gesagt, er würde gern gegen Nate Diaz kämpfen. Nate Diaz würde gern gegen Jorge Masvidal kämpfen. Und jetzt haben wir den Kampf, offiziell.
Ja, ich weiß nicht so wirklich, ob ich es so super finden soll, weil ich hätte gern Masvidal auch im Titelkampf gesehen.
Titelkampf gehört schon wem anders, das wissen wir.
Ja, wissen wir. Deswegen denke ich auch, dass er gesagt hat, komm hier, ich mache den Kampf. Ja. Ben Askren, genau.
kriegt den Titelkampf. Holly Holm hat sich mal wieder einen Titelkampf verdient, finde ich.
Ja, stimmt. Hat mich schon ganz gewundert, dass du das Thema noch nicht angesprochen hast. Die kämpft ja demnächst wieder.
Ja, um Titel?
Nee, leider nicht.
Ja gut, dann danach.
Nein, aber komm, werden wir wieder ernst. Also ja, das ist natürlich ein Hammer-Fight. Also Wahnsinn. Wobei letztendlich mittlerweile, glaube ich, kann man sagen, jeder Diaz und jeder Masvidal-Fight ist einfach geil. Die sind einfach unterhaltsam, die sind spektakulär, die liefern ab und ja, eigentlich halten sie immer, was sie versprechen. Also es ist ja, das sind einfach Charaktere, finde ich. Die sieht man gerne als Kampffan, kann man nicht anders beschreiben. Ob man Diaz nun mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber den Kämpfen sehen, das will doch jeder, oder? Das ist doch immer spektakulär. Dass der mal einen scheiß Kampf liefert, irgendwie langweilig oder so, das gibt's doch bei denen nicht.
Nach dem Kampf gegen Pettis stimme ich dir da voll und ganz zu. Und natürlich die beiden Kämpfe gegen McGregor, ne? Also Unterhaltungsfaktor ist auf jeden Fall.
Ja, auch in der Vergangenheit. Ey, das ist, wie gesagt, entweder ob man ihn liebt oder nicht, aber man will den Typ einfach kämpfen sehen, weil es wird immer spektakulär, es geht oft unter die Gürtellinie, es ist meistens emotional, also langweilig ist es nicht. Also ich bin zumindest was die Kämpfe betrifft, ein absoluter Diaz-Fan und auch ein Masvidal-Fan, weil das sind so Kampfschweine, die haben es im Blut, weißt du, genau. Da denkst du immer, ey, was ist denn das für ein Typ, was will der ausrichten? Stell dir vor, du legst dir eine Kneipe mit dem an, ja, und dann nimmt er dich auseinander. Das sind, die haben, glaube ich, das Kämpfen mit der Muttermilch bekommen, wie Khabib halt auch. Und wenn man mal im Internet schaut, die alten Videos, ey, die haben vor niemandem Angst, die gehen immer nach vorne, die liefern ab im Fight. Man hat auch den Eindruck, dass denen scheißegal ist, ob sie gewinnen oder verlieren, die wollen einfach die Auseinandersetzung. Und das ist immer spektakulär. Also einfach geile Kämpfer.
Genau deshalb ist der Kampf auch so geil, weißt du? Genau deshalb wollen die Leute das auch sehen. Ne? Apropos Masvidal, ich weiß, das ist jetzt ein absolutes Mischmasch an Themen und wir haben keinen roten Faden, aber ne? Masvidals vorletzter Gegner, Darren Till, hast du mal gesehen, wie er aussieht?
Ja, er hat an Gewicht zugenommen, sieht eine ganze Ecke stabiler aus, wird ja auch in Zukunft in einer anderen Gewichtsklasse kämpfen.
Ja.
Also hat auch in der Vergangenheit mit den Weightcuts echt Probleme gehabt, der sah immer ziemlich fertig aus. Ja. Hat es ja auch in seinen Posts und Stories immer mal erzählt. Ich vermute, es ist eine gute Entscheidung für ihn.
Schaut euch mal auf Instagram Darren Till an, also wie er jetzt aussieht, ist echt beeindruckend. Ich glaube, dem wird's gut tun.
Ja, es sieht wirklich so aus, als hat er für seine Gewichtsreduktion auch Muskelmasse wegmachen müssen.
Ja.
Weil irgendwann ist es Fett weg. Ja, was machst du dann noch weg? Dann machst du Wasser weg. Du kannst auch nur eine bestimmte Menge Wasser aus dem Körper rausholen. Ansonsten stirbst du. Also auch das ist begrenzt.
Ja.
Wenn Fett weg ist, wenn Wasser weg ist, dann musst du halt Muskulatur abbauen. Und das ist natürlich für dich als Kämpfer auch nicht gut, weil dann arbeitest du eigentlich im Kampf unter deiner eigentlichen Leistungsfähigkeit, weil du halt Muskulatur verloren hast. Und natürlich brauchst du jedes bisschen Muskulatur, um gegen so Leute wie Tyron Woodley zum Beispiel zu bestehen. Das sind ja richtig massive Typen. Wenn du da Muskulatur verlierst und dann dich schwach fühlst im Ring, ist natürlich das Schlechteste, was dir passieren kann.
Exakt. Exakt. Gut. Ja, Darren Till, Calvin Gastelum, freue ich mich. Das wird auch geil.
Ja, super spannender Kampf. Beides auch interessante Typen.
Ja.
Gastelum braucht man gar nicht viel zu sagen. Wahnsinnsfighter mit einer brutalen Rechten, guter Ringer. Das wird auf jeden Fall spannend.
Haben wir noch irgendwelche Themen?
Ja, wir haben ja ein Wahnsinns-Bellator-Event gehabt.
Wahnsinns Main
Ja.
Event. Ryan, ich habe es mir nicht angeschaut, ehrlich gesagt. Ich habe.
Ryan Bader, Schwergewichts-Champion bei Bellator gegen Jack Kongo. Beides ehemalige UFC-Kämpfer. Jack Kongo mittlerweile 44 Jahre alt. Farbiger Modellathlet, der aber irgendwie nicht weiterkämpfen konnte, weil angeblich Bader ihm ins Auge gepiekst hat. Was ich jetzt allerdings im Kampf nicht sehen konnte. Für mich sah es vielmehr so aus, die haben beide am Boden gelegen, haben da gerungen, lagen so am Käfig dran. Und da hat Ryan Bader einen Aufwärtshaken geschlagen und bei dem Aufwärtshaken ist er ihm mit dem Handschuh durchs Auge durchgeflogen, könnte man sagen, oder übers Auge drüber. Und dabei scheinbar hat sich Jack Kongo verletzt.
Ja, ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe nur Bilder
Ja.
gesehen, die beweisen sollen, dass es nicht ins Auge ging.
Am Ende hat man halt gesagt, okay, keine Wertung. Beide fahren wieder nach Hause.
Ja. Na
Aber weißt du,
gut.
was mir auch gerade einfällt?
Ja.
Hatte mich heute ein bisschen, ja, ich kann nicht sagen geschockt, aber doch überrascht. Hast du dir mal die Gagen angeschaut, der UFC-Fighter?
Ja, meinst du, Khabib 6 Millionen und Poirier 200.000?
Ja, fand ich schon ein ziemlich gravierender Unterschied.
Hat halt sich da einen guten Deal rausgesucht, ne, Khabib?
Das würde ich aber auch mal sagen, aber ich fand es ein bisschen schade, dass der Dustin da nur 200.000 in Anführungsstrichen bekommen hat.
Ich weiß gar nicht, wie viel es genau waren. Ob es jetzt vielleicht, ich glaube, es müsste doch schon ein bisschen mehr sein als 200.000, oder?
250, glaube ich, ne?
Ich schau mal eben nach. Ich schau mal eben kurz nach. So, was haben wir denn hier? Tralala. Alter Schwede, jawohl. Also Khabib hat 6 Millionen to show. Also 6 Millionen, damit er da ist, ne? Gage
Ja.
einfach.
Krass.
Ach so, Moment mal. Naja, irgendwie. Also als Quelle wurde hier zumindest angezeigt.
Die Aussage vom Khabibs Vater.
Ja, genau, bist du auch gerade auf der Seite, ne?
Nee, ich hab's
Ach
heute irgendwann
so,
im Laufe des Tages
ja.
gelesen.
Naja, man muss ja auch eine Sache wissen. Das Geld, was Khabib gemacht hat beim letzten Kampf, ist ja nicht nur die Gage. Ich meine, McGregor hat mit einem Kampf 2018 sich auf Platz 20 der bestverdiensten Sportler 2018 katapultiert, ne? Der hat mit einem Kampf, glaube ich, 40 Millionen gewonnen und offizielle
Ja, aber
Gage
war das
waren
nicht durch
3
den
Millionen.
Boxkampf mit Mayweather?
Ja, den hat er ja 2017 gehabt.
Oh Gott.
2017 war er
Okay.
weiter oben, 2018. Es
Noch
geht um
weiter
die
oben. Okay.
Liste 2018 und da hatte er nur den Kampf gegen Khabib, da hat er irgendwie 40 Mio gemacht. Und
Uiuiui.
die offizielle Gage war nur 3 Millionen, ne?
Okay, da ist dann die Beteiligung an den verkauften Tickets noch. Also Pay-per-view-Tickets.
Also Poirier wird auch um einiges mehr gemacht haben als 290.000. Man hat jetzt öfter gehört, dass die UFC da gerne unter der Hand einen Bonus zahlt. Sehr, sehr gute Boni sogar. Und ich denke, Poirier wird da mindestens 700.000, 800.000 insgesamt verdient haben mit dem Kampf.
Ja, na gut, es sei beiden gegönnt. Aber eine Sache, wer immer wieder mit ins Spiel gebracht wird, das habe ich heute auch noch viel drüber gelesen und drüber gehört, Georges St-Pierre.
Ja.
Khabib möchte den anscheinend ja auch unbedingt kämpfen.
Ja, ich finde den Kampf mittlerweile uninteressant.
Ja, ich
Mittlerweile
denke, GSP ist zu lang raus, oder?
einmal das und das ist zu viel hin und her. Zuerst heißt es, so sieht's aus, dann anders, dann ist es doch wieder so, dann ist es doch anders. Ach, das interessiert mich alles gar nicht mehr. GSP ist, wie du schon sagtest, zu lange raus, würde kein Weightcut schaffen, glaube ich, auf 155. Wenn man bedenkt, er hat zuletzt im Mittelgewicht gekämpft. Ich meine, jetzt stellt euch mal vor, Joel Romero kämpft jetzt im Leichtgewicht, ne? Ich meine, gut, Romero ist auch eigentlich ein Halbschwergewicht, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Ich sag's mal so, Georges St-Pierre war in der Gewichtsklasse Champion, in der auch Chris Weidman Champion war. Und jetzt stellt euch mal vor, es heißt, dass Chris Weidman gegen, was weiß ich, Conor McGregor kämpfen soll. Kann sich auch keiner vorstellen.
Ja, das ist, macht in meinen Augen macht's auch keinen Sinn.
Ja.
Wie gesagt, Grund 1, GSP ist viel zu lange raus. Grund 2, wie du schon sagst, diesen Weightcut würde der gar nicht überleben.
Ja.
Und dann wäre der so geschwächt, dass er in dieser Klasse auch kräftemäßig keine Chance gegen Khabib hätte.
Ja. Und weiter hoch will Khabib auch für den Kampf nicht, ne? Hat Khabib ja, glaube ich, selber gesagt. Ja, auch kein Catchweight, wenn ich mich recht entsinne.
Nee, ja, richtig, richtig. Er weiß haargenau, dass er halt auch seine Kraft und seine körperliche Dominanz für seinen Kampfstil braucht. Das weiß der hundertprozentig.
Eben.
Das wird, ich meine, sein Vater, der kennt sich auch mit Ringen aus. Die wissen haargenau, pass mal auf, wenn du da höher gehst, wenn die mehr Kraft haben und, dann wird es schwerer, die am Boden zu halten und dann kann es anders ausgehen. Das wird er nicht machen. Da ist er anscheinend doch zu clever für.
Finde ich mittlerweile uninteressant. GSP ist ja trotzdem einer der, wenn nicht sogar der Greatest of All Time. Wir hatten da auch am Samstag die Diskussion. Und da ging es halt drum, John Jones, zu viele Skandale, ne, zu viele Scheiße, zweimal positiv auf Doping getestet und so weiter. Und GSP halt wirklich, ne, in zwei Gewichtsklassen Champion, nie irgendein Skandal gehabt, nie positiv gedopt und so weiter. Also, wenn einer der Greatest of All Time in der UFC ist, dann eigentlich GSP, weil Anderson Silva hat sich auch mittlerweile viel kaputt gemacht. Vom BJ Penn will ich gar nicht erst anfangen, ne? Deshalb, ja.
Ja, kann man durchaus so stehen lassen, klar, auf jeden Fall.
Gut, dann würde ich sagen, war es auch für heute.
Ja, müssen wir eine Vorschau machen fürs nächste Wochenende.
Ah, wir haben ja Gaethje gegen Cerrone, ne?
Ja, es wird natürlich ein Hammerkampf. Das wird so ein richtiges Gemetzel, das sage ich dir jetzt schon.
Ja, das wird ein Gemetzel, das stimmt.
Aber beides Kämpfer, die ich sehr, sehr, sehr gerne sehe. Bin ja so ein kleiner Cerrone-Fan. Zum einen, weil er halt immer abliefert, zum anderen, weil er so oft kämpft. Und Gaethje ist ja eh ein Verrückter. Also der stirbt ja irgendwann im Ring. Also so einen geisteskranken Fighter habe ich noch nie erlebt. Der so sich aufreibt im Kampf, teilweise schon dumm, weil er ein sehr guter Ringer ist. Aber dann wirklich, also Gaethje hat nur Schlacht gehabt, oder?
Ja. Ja, Gaethje. Also wenn bei einem seiner Kämpfe es keinen K.O. gab, entweder er ging K.O. oder sein Gegner, dann lief da was schief.
Der geht ja nur Vollgas. Also da denkt man immer, wo hat er sein Gehirn gelassen? Also der marschiert nur nach vorne, nur Vollgas. Und
Cerrone halt auch.
Ja, Cerrone ist genauso.
Aber ein bisschen intelligenter halt.
Das stimmt,
will ich mal behaupten.
Wie gesagt, ich bin mittlerweile so ein bisschen Cerrone-Fan geworden, weil er halt einfach, ja, er kämpft regelmäßig, das ist kein Schwätzer, der kriegt einen Anruf, kämpfen, bums, steht er auf der Matte und zieht sein Ding durch.
Ja.
Und letzte Zeit hat er auch immer gute Kämpfe abgeliefert, ist auch nie langweilig. Also ich freue mich drauf, wird ein geiler Fight.
Wenn wir mal schauen, Justin Gaethje, seine Kampfhistorie, steht in den letzten 4 Kämpfen 2-2. Ne, er ist nicht dieser Unbesiegbare, für den er immer gehalten wird von vielen Leuten.
Dafür geht er, das ist halt ein Typ, der Gaethje, Khabib kämpft unheimlich schlau, ganz streng nach seiner Strategie und nach seinem Kampfplan. Und Gaethje hat man das Gefühl, der ist komplett planlos.
Ja,
der läuft der da weiß, rein, ist ein wilder Stier. Also das ist Wahnsinn, wenn man den kämpfen sieht. Ich kann immer nur mit dem Kopf schütteln, wenn ich den kämpfen sehe. Als Trainer musst du da auch wahnsinnig werden.
Gut, ich muss aber auch zugeben, ne, er steht in den letzten 4 Kämpfen 2-2, das sind auch seine zwei einzigen Niederlagen. Hat dagegen Dustin Poirier und Eddie Alvarez verloren. Gegen die kann man ja auch mal verlieren, ne? So ist es nicht.
Ja, er hat nur gute Leute gekämpft, oder? Jetzt in der UFC.
Ja, klar.
Die Gurken waren da jetzt nicht.
Cerrone auf der anderen Seite hat eine gute erste Runde gegen Tony Ferguson gemacht, in der zweiten Runde, ne, war es halt ein typischer Tony Ferguson, da hatte er auch keine Chance mehr. Deshalb, man kann da nicht so viel prognostizieren. Es wird geil, geiler Stand-Up-Fight. Schaltet ein, verpasst es nicht, weil darüber werden wir alle reden.
Da bin ich mir ziemlich sicher, es wird ein K.O. geben.
Ja, also wenn die beiden 5 Runden kämpfen, puh.
Dann wird's blutig.
Also entweder ein K.O. oder halt ein, weiß nicht, Krankenhausaufenthalt mindestens.
Ja, da hat die Putzfrau viel zu tun danach. Genau.
So, was haben wir denn im Co-Main-Event? Nikita Krylov gegen Glover Teixeira. Ja.
Glover Teixeira ist ja auch schon ewig dabei.
Ja.
Aber ist jetzt auch nicht mehr in seiner Prime. Der ist auf dem absteigenden Ast. Das wird bei dem auch nur noch schlechter, glaube ich.
Ja, finde ich auch nicht so interessant. Dann haben wir Todd Duffy gegen Jeff Hughes. Todd Duffy
ist ja so ein Modellathlet. Der ist ja auch schon ewig dabei irgendwie. Aber irgendwie hat das auch nie so ganz richtig nach vorne geschafft. Geht immer spektakulär K.O. Scheint ein Glaskind zu haben. Aber sieht natürlich brachial aus. Ein muskulöser Typ, der auch spektakulär kämpft, der nach vorne marschiert.
Ich sag's aber mal, er war
lange weg vom Fenster. Ne?
Ich sag's mal so, sein letzter Kampf war in der UFC gegen Frank Mir.
So lange ist das schon her. Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, Comeback.
Ja, da hat er vor... Ja,
auch in der Pride schon gekämpft, der Todd Duffy.
Vor 4 Jahren hat er da gekämpft und ist K.O. gegangen.
Ja, genau.
Und er ist jetzt wieder da.
Ja, scheint ein Comeback zu machen, oder?
Genau. Dann haben wir Antonio Carlos Junior gegen Uriah Hall. Uriah Hall auch immer schön anzusehen eigentlich, ist eigentlich ein guter Kämpfer. Wurde aber überrollt von Paulo Costa, daran erinnere ich mich noch gut. Dann Misha Sirkunov gegen Jimmy Crute. Naja, das ist halt wieder so ein Event, ne? So eine Fight Night, wo man halt nur fürs Main Event einschaltet, wenn wir mal ehrlich sind.
Ja, aber ich glaube, das wären so 2-3 Kämpfe sind dabei, die mich interessieren.
Jo. Also gut, ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute.
Ja, haben wir lange genug gelabert.
Und wünsche euch allen einen schönen Abend. Matthias, Schlusswort. Wie immer, du kennst es ja schon. Bei dir.
Carsten, ich freue mich schon darauf, wenn du die nächste UFC-Veranstaltung moderieren darfst und ich dann wieder zuhören darf.